Herzlich willkommen zum Bibel-Podcast, Folge 41. Wir sind im Matthäus-Evangelium und befinden uns jetzt im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Verse 16 bis 18. Letztes Mal haben wir beobachten können, wie Josef, die heilige Familie Josef, Maria und das heilige Kind Jesus zusammen nach Ägypten geflohen sind, dadurch, dass der Engel im Traum geredet hatte und ihnen mitgeteilt hat, sie sollen dorthin fliehen, damit sie nicht, damit das Kindlein nicht sterben brauchte, weil Herodes sich auf den Weg gemacht hat. Schon, der Engel weiß schon vorher Bescheid, auch war schon in Kenntnis gesetzt, von Gott zu wissen, dass jetzt Herodes nach dem Leben des Kindlein trachten wird. Ja, er hat ja gelogen, gesagt, er möchte gerne ankommen, es anbeten. Jetzt hat sich herausgestellt, darum ging es ihm nicht. Er wollte das Kindlein nicht anbeten, sondern er wollte es töten. Ja, und dazu gab es auch eine prophetische Stelle, die sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen und so wird sich das auch erfüllen. Jesus war eine Zeit lang in Ägypten und hat dort mit seiner Familie gelebt, ist auch eine Zeit lang aufgewachsen. Und ja, Ägypten hat ihn dort gewährt, einfach in zu leben, ohne dass ihnen etwas passiert. Und jetzt sind wir in Verse 16 bis 18, die lese ich. Und auch hier beginnt es wieder mit diesen schrecklichen Namen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die Zweijährige und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ja, soweit. Auch hier beginnt das Ganze mit den Schreckensnamen Herodes für die damaligen Leser, die hatten da wahrscheinlich schon wieder ein mulmiges Gefühl, wenn sie diesen Text lasen und wussten, ah, hier geht es wieder um diesen schrecklichen Herrscher. Ja, Herodes als Herrscher war ja bekannt für Massaker, wie das, was hier in diesem Text auch beschrieben ist. Ne, schlimm, dass er auch dafür bekannt war. Einer seiner Konkurrenten, ein beim Volk sehr beliebter junger Hohepriester zum Beispiel, erlitt in einem nur etwa einen Meter tiefen Brunnen einen tödlichen Unfall. Ja, wie konnte das passieren? Seine Lieblingsfrau Marianne ließ er umbringen, weil er sich über sie geärgert hatte. Zwei seiner Söhne ließ er aufgrund eines Täuschungsmanövers unschuldig umbringen und auch einen anderen Sohn, aber der allerdings dann auch schuldig war, ließ er auch noch vom Sterbebett aus exekutieren. Also vom Sterbebett, auch da war es ihm nicht zu schade, dann nochmal das Schwert zu zücken, sozusagen. Ja. Ja, es gibt auch einen Ausspruch, man weiß nicht, ob er erfunden ist oder nicht, da heißt es: Es ist besser, eines von den Schweinen des Herodes zu sein, als sein Sohn. Ja, das ist auch ein schrecklicher Ausspruch über Herodes, so was bei ihm so alles abging. Ja, ja, auch bei seinem Tod, da hat er dann auch vergabt, einiger vornehmer Juden eine ganze Menge hinrichten zu lassen, noch vor seinem Tod ermorden zu lassen, damit er auch betrauert würde. Also das anscheinend hat er sich schon gedacht, er wird vom Volk sowieso nicht betrauert werden. Und ich glaube, wenige hätten ihn betrauert bei so einem schrecklichen Herrscher. Und deswegen dachte er sich, dann bringe ich doch gleich eine ganze Menge vornehmer Juden mit um, damit das dann auch, damit ich auch betraut werde. Ja, Gott sei Dank ist das dann aber nicht passiert. Und anstatt Trauer wurde dann ein großes Fest veranstaltet dafür, dass sie davor bewahrt worden sind. Ja, also so war Herodes und wenn wir diesen Namen hören, dann wissen wir, worum es hier geht. Und das ist ja auch in diesem Text sehr deutlich mit dem Herodes, wie er hier umgeht. Er wird erstmal sehr, sehr zornig, das heißt nichts Gutes und genau das passiert dann auch etwas ganz Schlimmes. Und ja, er lässt hier die Knaben töten. Und das macht er wahrscheinlich, schickt er Leute von seiner Festung aus, die er dort in der Gegend hatte. Und hat ja alle Knaben, heißt es hier in der ganzen Gegend, auch in der Gegend, nicht nur in Bethlehem, sondern auch in der Gegend umbringen lassen. Und alle Zweijährigen und darunter, wie er sich von den Weisen erkundet hatte, die Zeit. Also hat wahrscheinlich gefragt, wie lange seid ihr unterwegs, wann habt ihr den Stern gesehen und so weiter. Und dann hat er vielleicht noch ein bisschen Zeit für sich noch mal dazu genommen, damit auch wirklich jedes Kind getötet wird. Und da kam man sogar bis 2 Jahren. Das heißt, ja, Jesus muss ja mindestens schon ein Jahr gewesen sein, so um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen älter. Und deshalb hatte gerade die Kinder umbringen lassen. Ja, nur Jesus und seine Familie, sie waren ja schon auf dem Weg nach Ägypten und so konnte ihnen auf dem Weg ja nichts mehr passieren. Ja, auch hier ist schrecklich, was die Familie hier auch mitmachen muss, was auch die anderen Familien hier mitmachen müssen. Ja, es gibt Theologen, die haben sich ausgerechnet, ja, zu der Zeit lebten so und so viele Menschen ungefähr in Bethlehem und in der Gegend, dann müssen das so um die 20 Kinder gewesen sein, die dort gestorben sind. Ja, dort ließ er sie dann umbringen, die Kinder. Wahrscheinlich war das die Festung des Herodes, das Herodium, was da ganz in der Sichtweise von Bethlehem auch lag. Ja, wie war das mit dem Kindermord? Auch in den Augen der Juden eine zutiefst verabscheuenswürdige Tat. Heidnische Tat, weil die Römer, die pflegten zum Beispiel behinderte neugeborene Kinder zu töten. Auch das ist eine grausame Maßregel, die manchmal allerdings auch als nützliches Instrument zur Geburtskontrolle der unterworfenen Völker angewandt wurde. So gab es das schon damals. Und ja, eine schreckliche Sache, auch hier die Kinder hinzurichten. Und was lesen wir aber hier? Matthäus gibt uns hier einen kleinen Lichtblick. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ja, Rama. Das ist auch eine besondere Stadt, die liegt im Stammesgebiet von Juda. Entweder es ist es das Rama, 8 Kilometer nördlich von Jerusalem, das da in Benjamin liegt. Und dann gibt es auch noch eine Straße nach Ephrata, das Benjamin heißt, das auch da in der Nähe war. Also warum das Ganze? Denn neben Bethlehem, da gibt es auch Ort des Herodes von befohlenen Kindermords, den wir hier haben, Rama und das Thema auch Exil, weil Rama war damals auch Sammelplatz für die Gefangenen von Jerusalem und Juda, die nach Babel weggeführt werden sollten, zum Beispiel. Das gibt dem Thema auch Gewicht, was wir im ersten Kapitel auch schon gesehen haben, wo es auch in der Stammeslinie Jesu auch die babylonische Gefangenschaft erwähnt wird. Also auch hier wird zurückgedacht, auch an babylonische Gefangenschaft, an Sammelplatz Rama, aber auch hier in Erfüllung gegangen, dass die Kinder dort ermordet worden sind. Ja, und was steht denn eigentlich da noch in den Text? Meistens, wenn das Alte Testament, wenn das Neue Testament etwas zitiert, dann kann man auch noch mal schauen, was steht da genau im Alten Testament? Also ich kann es dir nochmal vorlesen. In Jeremia 31 ab Vers 15, so spricht der Herr im Alten Testament. Man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Aber so spricht der Herr, Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes, und es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Ja, hier eine gute Vorausschau von dem Schlechten, was hier passiert ist. Also es gibt Zukunft für deine Kinder, die dort gestorben worden sind, Es gibt Hoffnung, dass sie wiederkommen in ihr Land. Das bezieht sich hier auf vieles, wahrscheinlich auch auf sehr wahrscheinlich auf die Gefangenschaft, dass auch dort das Volk wieder zurückkehren wird nach Israel, nach der babylonischen Gefangenschaft. Aber auch es bezieht sich hier auch, denke ich, auf die Kinder und auf ihre Zukunft, dass auch sie dort nicht im Totenreich bleiben werden, sondern sie werden später wieder mit auferstehen, so in dem Sinne. Ja, und es ist auch nicht verwunderlich, dass hier in dem gleichen Kapitel in Jeremia 31, bei vielen bekannt, auch eine ganz wichtige Bibelstelle steht, und zwar ab Vers 31 finden wir dort den neuen Bund. Also einen neuen Bund, den Gott mit dem Hause Juda schließt. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich bei der Hand nahm, und sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit ihnen Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen sich mich alle erkennen, beide klein und groß, und spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihren Sünden nimmermehr gedenken. Also hier der neue Bund, Gott kommt, um Sünden zu vergeben, um Missetaten zu vergeben, und dass es hier zu Gottes Erkenntnis kommt. Ja, sie kriegen einfach ein Herz, wo das Gesetz reingeschrieben wird. Und vieles Gutes. Und auch hier taucht auch wieder Ägyptenland auf. Also sie wurden aus Ägypten herausgeführt. Und man merkt, das ist auch eine große Ähnlichkeit zu dem. Auch hier ist der Retter, der Missetaten vergibt, nur als kleines Kind. Und er kommt nach Ägypten. Er wird auch aus Ägypten wieder herausgeführt werden. Also eine wunderbare Prophezeiung auch für das. Für den neuen Bund, für den Messias, der neues Leben bringt, wo wir wissen, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern auch auferstehen wird. Er ist die Auferstehung, Hoffnung auch für diese Kindlein, die hier gestorben sind. Ja, der Satan wirkt mit aller Macht, mit allem, was er kann, natürlich. Ähnlich wie bei Mose, bei dem Kindermord. Auch hier, der Retter des Volkes muss getötet werden. Und deshalb wird der Herodes auch sehr zornig und gerade in dieser schrecklichen Zeit, dort ist Jesus geboren, in dieser Zeit wächst er auf und lebt von Anfang an, wie auch alle anderen Propheten, auch in Verfolgung und immer in Todesangst, also oder auf jeden Fall die Familie. Ja, da schauen wir uns wirklich auch Josef und Maria an. Und wenn wir darüber nachdenken, Josef war ja Davids Nachfahre zwar, ne, aber er ist auch eigentlich nur ein ganz einfacher Handwerker gewesen, ja. Und in Ägypten ist der Fremdling jetzt, ist er auch nur ein Jude, ja. Keinerlei mächtige Freunde, dafür hat aber Herodes den Großen als Feind, ja. Die Grausamkeit dieses Feindes zeigt sich hier in diesem Kindermord, den wir auch gesehen haben. Und auch Archelaus, dann ist ein regierender Fürst, wovon wir dann später hören. Und auch er ist ein potenzieller grausamer Gegner für Josef und die Familie. Ja, und so ist das nicht vielleicht auch in unserem Leben, dass es solche Erfahrungen gibt, wo Feinde hinter uns her sind, wo vielleicht übermächtige Feinde da sind. Da möchte ich auch Hoffnung zusprechen. Auch in dieser Geschichte sehen wir, dass Gott und sein Heilsplan, den wird er fortsetzen. Gott lenkt hier auch den Josef durch Träume. Gott bewahrt seinen Sohn und die ganze Familie Josefs auf der Flucht und auch bis nach Ägypten hin. Ja, auch dort werden sie wahrscheinlich sehr gut versorgt gewesen sein. Wir wissen nicht genau, wo sie gelebt haben, wer sie aufgenommen hat, wo Josef eine Arbeit bekommen hat, wo sie gelebt haben. Aber Gott hat sie dort bewahrt. Und auch die Tyrannen wie Herodes müssen irgendwann mal sterben. Ja, und auch so ist das, wenn wir auch mit Gott gehen und wenn wir vielleicht auch von übermächtigen Feinden bedroht und angedroht werden, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir in der Nachfolge sind, sein Evangelium weiterzusagen anderen Menschen, dann sind wir auch in seinen Heilsplan, in dem wir andere Menschen zu Jesus Christus führen, dass auch sie sich bekehren, umkehren von den falschen Wegen, von ihren Sünden, sich bekehren zu dem lebendigen Gott und so eine Wiedergeburt erleben. Und wenn wir auch in diesen Heilsplan mitwirken, dann kann es oft sein, dass auch Feinde kommen. Und es könnte sogar sein, dass übermächtige Feinde kommen und wo alles sehr hoffnungslos erscheint. Der Dienst für Christus oder der Dienst in der Gemeinde ist immer angefochten, wenn man mit ganzem Herzen das tut. Und so auch hier Josef und Maria. Sie tun den Dienst Gottes ja in der Tat an dem Sohn Gottes, indem sie alles dafür tun, für seinen Schutz und ihn bewahren, bis nach Ägypten aus, an diese weite, weite Reise. Und nun sind sie dort und sie werden wiederkommen. Und das lesen wir dann in den nächsten Versen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.